Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2 Reflexe. Am Mikrofon ist Heini Vogler. In unserer Sommerserie Wiederbegegnungen erinnern wir nun an den Liebeslyriker Heinrich Heine. Heine war der erste große deutsche Schriftsteller jüdischer Abstammung. 1856, am Ende seines Lebens, das er aus politischen Gründen zum größten Teil in Paris verbracht hatte, am Lebensende war Heine einer der ersten deutschen Berufsschriftsteller. Heine versuchte, von der Kunst zu leben, ohne sein Ideal an den Markt zu verraten. Heines internationalen Ruhm begründete die 1827 veröffentlichte Sammlung Buch der Lieder. Aus dieser Sammlung stammen auch viele Liebesgedichte des Poeten. Diese Verse haben bis heute nichts von ihrer Frische eingebüßt. Dafür sorgte der Ironiker Heine mit oft überraschenden Pointen. Die Romanautorin und Journalistin Elke Schmitter hat anlässlich des 150. Todestages vor 2 Jahren eine kommentierte Auswahl der berühmtesten Liebesgedichte Heines herausgegeben. Und sie hat darüber hier in Reflexe gesprochen. Elke Schmitter hat Heine als den ersten lyrischen Realisten der Liebe bezeichnet. Was heißt das genau?
Das Material seiner Liebesgedichte ist extrem modern. Er hat unglaublich viele Erfahrungen aufgenommen, die eigentlich erst im 20. Jahrhundert thematisiert werden durften. Nämlich nicht nur die klassischen Themen der frühen Liebeslyrik im Sinne des Minnegesangs, der Anbetung und der Wehmut und des Schmerzes, wenn es sozusagen zu nichts kommt, sondern er hat den Verlauf einer Liebesaffäre sozusagen mitprotokolliert als Lyriker. Und da war er nach meinem Wissen oder meiner Einschätzung tatsächlich der Erste, der sozusagen eine realistische Anschauung dessen gegeben hat, was mit zwei Menschen passiert, die sich lieben.
Also ist er dann auch irgendwie ein Psychologe?
Er ist ein Psychologe, aber nicht in dem Sinne, dass er sich darüber erhebt, sondern er ist eher ein Protokollant, und zwar ein radikal ehrlicher Protokollant dessen, was mit ihm und was mit der Frau passiert. Und zwar, das finde ich auch noch wichtig, in unterschiedlichen Gattungen von Beziehungen. Also er hat nicht nur unterschiedliche Gattungen von Lyrik geschrieben und Liebeslyrik, sondern er hat auch sowohl die ferne Anbetung als Thema gehabt, als auch die Affäre in all ihren Spielarten, als auch das, was wir heute vielleicht eine Beziehung nennen würden, bis hin zu den späten Ehegedichten mit Mathilde. Also das ist auch sozusagen ein ganzer Kosmos von Erfahrung, der da aufgehoben ist in diesem einen Leben. Also es ist nicht nur die Don Juan-Pose, die mit ihm oft verbunden wird. Und das alles hat er mit tatsächlich radikaler Offenheit mitgeschrieben, könnte man sagen.
Ich habe Sie, Elke Schmitter, gebeten, für diese Sendung eine kleine Auswahl von Liebesgedichten von Heinrich Heine zu treffen. Diese Gedichte sind auch auf einer von Ihnen neu zusammengestellten Audio-CD versammelt. Wir wollen versuchen, anhand dieser Gedichte das festzumachen, eben was Sie jetzt auch zum Teil schon gesagt haben. Das erste Gedicht, das Elke Schmitter ausgewählt hat, ist das folgende.
Sie liebten sich beide, doch keiner wollte es dem anderen gestehen. Sie sahen sich an so feindlich und wollten vor Liebe vergehen. Sie trennten sich endlich und sahen sich nur noch zuweilen im Traum. Sie waren längst gestorben und wussten es selber kaum.
Ich denke, dieses Gedicht ist recht tricky, wenn man das so sagen kann auf Deutsch. Mhm. Es scheint ganz einfach zu sein, aber bei näherem Betrachten ist es gar nicht so schlicht, wie es sich gibt irgendwie.
Ja, ja, man fragt sich zunächst mal, worum geht es eigentlich? Mhm. Und das, was ich beispielsweise in keinem Gedicht aus der Zeit und eigentlich in überhaupt keinem Gedicht bisher gelesen habe, ist diese merkwürdige Ambivalenz von Liebe und Aggression sozusagen schon im ersten Blick. Ja, sie liebten sich beide, doch keiner wollte es dem anderen gestehen. Sie sahen sich an so feindlich und wollten vor Liebe vergehen. Dass diese allererste Annäherung schon von Ambivalenz getragen sein kann. Ja, das ist zum Beispiel bei Jane Austen ein Thema. Ja, also in der Prosa gibt es das, wenn es sehr ausufernd beschrieben wird, wie sich zwei Menschen über einen Ballsaal hinweg angucken und die Zuneigung konterkariert wird durch eine Abwehr. Aber das gibt's in der Lyrik im Grunde kaum. Und das Zweite ist, dass das ein Gedicht ist, was, finde ich, wirklich überraschend sachlich klingt. Also wenn man nicht wüsste, dass es von Heine ist, glaube ich, könnte es genauso gut aus dem 20. Jahrhundert stammen. Ich habe auch wegen dieses Reims, aber eben auch wegen dieser merkwürdigen Trauer, die darüber liegt, und dieser Sachlichkeit tatsächlich dabei immer wieder an ein Gedicht gedacht von Kästner, das heißt Sachliche Romanze. Und das fängt an mit der Strophe: Als sie einander 8 Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Es geht um eine ganz andere Erfahrung, und trotzdem ist diese Sachlichkeit, die es bei Heine gibt, darin auch. Und das fand ich wirklich besonders.
Heine ist viel ökonomischer, er kommt viel schneller zur Sache. Er sagt, sie liebten sich beide, doch keiner wollte es dem anderen gestehen. Das ist eine Exposition, eine lange eigentlich, also eine ganze Vorgeschichte und ein Endzustand. Und dann die Überraschung, dieses so feindlich, also dieses Adverb ist ja schon eine Art Binnenpointe, also fast ein Höhepunkt schon gleich am Anfang. Das ist wahrscheinlich auch ein Stilmittel, was die Körnerschaft dieses Dichters ausmacht.
Also ich glaube, dass Heine tatsächlich oft unterschätzt wird, was den, sagen wir, psychologischen Reichtum anbelangt seiner Gedichte, weil die eben doch durch sein genaues Beachten des Metrums haben die immer eine schlichte Oberfläche. Also dieses da-dam, 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 die sind so eingängig, immer, dass man selbst bei den Gedichten, die nicht gereimt sind, unwillkürlich annimmt, sie wären gereimt, weil man hört sie ein oder zweimal und man hat sie wirklich, wenn nicht im Kopf, aber dann doch sozusagen im Blut. Ja, das ist sozusagen wie Salsa, das geht wirklich sofort rein. Da gibt es ganz, ganz wenige deutsche Lyriker, wo das so ausgeprägt ist. Also für mich gibt es keinen, wo das so ausgeprägt ist.
Ist das für Sie auch eine Art, eine falsche Fährte, dass man denkt, ja, jetzt geht's um die unausgesprochene, verzehrende Liebe und am Schluss ist man ja dann beim Tod. Sie waren längst gestorben und wussten es selber kaum. Ist das jetzt eine neue Dimension? Heißt das ganz schlicht, dass Sie gestorben sind, oder hat das nochmals was zu tun mit Ihrer Liebe? Also ich finde es sehr komplex.
Ich dachte, dass es handelt sich um psychisches Abgestorbensein. Sie trennten sich endlich und sahen sich nur noch zuweilen im Traum. Sie waren längst gestorben und wussten es selber kaum. Also sie beide sozusagen, das Paar war längst gestorben und wusste es selber kaum. Aber es ist tatsächlich ganz schwer zu verlöten, das ist richtig.
Also der Tod fällt dann in ihre absterbende Liebe hinein oder zusammen mit dieser, also das ist ganz raffiniert gemacht.
Ja, es ist, und es ist oft so, dass es bei ihm, weil er eben wie zur Kürze neigt, also außer in den Balladen, also er hat natürlich Gedichte gemacht, die wie viele Gedichte von Zeitgenossen Geschichte erzählen und dann wirklich lange, lange, lange laufen. Aber er hat bei den Liebesgedichten eine Tendenz, wirklich das zusammenzuziehen, was sicher auch damit zu tun hat, dass er eben so viele geschrieben hat und so viel darüber nachgedacht hat. Die werden immer epigrammatischer, ne? Und damit, also fordern sie immer mehr heraus. Und ich glaube, das, was bei Heine eben, weshalb er oft unterschätzt wird, ist, dass eben diese eingängige Oberfläche in vielem, im Vokabular, im Rhythmus, im Gesang sozusagen, darüber hinwegtäuscht, dass es sich um wirklich komplizierte Fragen handelt, die er behandelt.
Sie können nochmals die Probe aufs Exempel machen. Wir wiederholen dieses Gedicht noch einmal. Sie liebten sich beide, doch keiner.
Sie liebten sich beide, doch keiner wollt es dem anderen gestehen. Sie sahen sich an so feindlich und wollten vor Liebe vergehen. Sie trennten sich endlich und sahen sich nur noch zuweilen im Traum. Sie waren längst gestorben und wussten es selber kaum.
Elke Schmitter, wie legitim ist es eigentlich, auch vom autobiografischen Hintergrund auszugehen? Das macht man ja sehr schnell, auch bei Dichtern, die über die Liebe schreiben, bei Liebeslyrik, und macht dann sehr enge biografische Verbindungen. Wie ist das bei Heine?
Na, ich muss sagen, dass ich dazu auch neige, also dass ich glaube, dass man bei einer Biografie, von der man doch recht viel weiß, weil er ja auch eine Autobiografie geschrieben hat, dass es schon zulässig ist, sozusagen das Material anzuschauen, zu sagen, wie hat er das ausgeformt, verformt, überformt. Bei Heine selber gibt es ja zum Buch der Lieder den Kommentar, den er an seinen damals besten Freund schreibt, wo er sagt, es sind Lieder wie in Honig getauchter Schmerz. Und er bezieht sich, man kann sagen, lebenslang auf seine erste Liebe. Das war seine Cousine Amalia, eine wie gesagt, Verwandte, aber eben auch entfernt Verwandte in sozialer Hinsicht, weil er kam aus Düsseldorf und war der Sohn eines mittellosen oder fast mittellosen Tuchhändlers und sein Onkel Salomon war Bankier, hatte drei Töchter, die er angemessen verheiraten wollte und er dachte überhaupt nicht daran, diesen Cousin Harry, einer seiner Töchter, anzuvertrauen. Und er hat die Amalie vielleicht nur dreimal in seinem Leben gesehen und es ist unklar, ob da überhaupt je irgendwas gewesen ist, ein Kuss oder eine Liebeserklärung. Und er hat ihr unendlich viele Gedichte gewidmet und sozusagen der ganze Korpus der frühen Adoleszenzgedichte, der frühen Liebesgedichte, bezieht sich nur auf diese Liebe einer Frau, die er nicht bekommen kann. Und das geht hin bis zu einer Marienverehrung. Also er nimmt sich dieses Idealbild der Frau und wirft sich zu Füßen. Und da er sich selber auch immer wieder darauf bezieht und sagt, das ist sozusagen die Urerfahrung meiner Liebe gewesen, die unerreichbare, glaube ich, ist es legitim zu sagen, das ist ein großes Thema seiner frühen Lyrik.
Ist ja irgendwie auch produktiver, die unerwiderte Liebe als die erwiderte. Man kann beides machen, es wird auch beides gemacht. Heine konnte das andere auch, aber ich denke, ex negativo ist es irgendwie einfacher und auch der Stoff ist reizvoller, ja.
Ja, der Stoff ist reizvoller, weil man sich natürlich stärker mit seinen eigenen Projektionen beschäftigen kann und das ist, finde ich, das, was eben den reifen Heine auszeichnet, dass er davon später absieht. Ne? Aber grundsätzlich meine ich, dass es bei Heine nicht unredlich ist, da immer wieder Verbindungen herzustellen. Das hat er auch getan.
Macht es Sinn, eine Muse zu konstruieren, wie die Laura, da weiß ich wer, in der Tradition?
Ja, nicht eine einzelne, sondern er hat eben mehrere gehabt. Also Amalie war sicher seine erste und seine sozusagen traurige Muse. Es gibt ein wunderbares Satz von ihm, der auch sehr Heine ist, über Rachel Varnhagen, wo er sagt, möchte, dass man mir ein Halsband umlegt, wenn ich durch Berlin auf allen Vieren laufe. Darauf steht, ich liebe Rachel Varnhagen oder ich bin ihr Hund oder ich gehöre ihr. Es hat viele wechselnde Gestalten gegeben, über die wir nicht viel wissen. Und es ist auch unklar, wie viel Liebesaffären es tatsächlich gegeben hat. Aber ich würde sagen, man kann sagen, es gibt diese frühe große Liebe zu Amalie. Es gibt dazwischen den sozusagen Erfahrungsgänger Heine, der unterschiedliche Beziehungen hat zu Intellektuellen wie Rachel. Aber da weiß man auch nicht, wie weit es gegangen ist. Und der zumindest in seinem Werk immer wieder ein bisschen damit angibt. So ist es jedenfalls damals wahrgenommen worden, wie viele Liebschaften er unterhält zu unterschiedlichen Damen. Und dann gibt es den Ehemann Heine. Das ist nochmal ein anderes Kapitel von Liebeslyrik.
Also er war dann verheiratet mit dieser Mathilde, wie Sie gesagt haben, eine einfache Frau aus dem Volke, als er dann schon in Paris war. Mhm. Und das war aber eine dauerhafte Verbindung, eine Verbindung, die gehalten hat über lange Jahre, erstaunlich eigentlich. Das wäre ja ein Feld für sich, wenn man da weiter eben psychologisieren wollte. Wir wollen aber weitere Gedichte hören. Ein reizendes Gedicht, es erzählt irgendwie auch eine Geschichte, heißt »Das Fräulein stand am Meere«.
Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück.
Da ist es nochmal. Man wird so eingestimmt, ne? Fräulein, Meer, seufzen, lang und bang, Sonnenuntergang. Und es gibt nur so ganz minimale Hinweise, sehr sublim darauf, dass das auch vielleicht nicht ganz ernst gemeint sein könnte. Fräulein ist so ein ambiges Wort und dann auch dieses Sehre, es rührt sie so Sehre. Es könnte vielleicht, es ist ein Tick über den, sodass jemand, der ganz aufmerksam ist, schon merkt, auf welches Glatteis er geführt wird.
Und es müsste gar nicht unbedingt ein Liebesgedicht sein vielleicht. Also was ist die Ursache, dass dieses Fräulein seufzend am Meere steht, nicht? Das lässt er auch offen. Also das ist irgendwie polyvalenter.
Oder? Ja, das stimmt. Das stimmt, man nimmt es an, das ist sozusagen, weil ein Fräulein, was am Meer steht und seufzt, da denkt man, okay, das kann sich nur um sowas handeln, allgemeine Liebeswehmut oder spezielle. Und dann kommt eben dieses, mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück, hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück. Das ist wirklich wie so ein Lappen hier, so ein nasser Lappen, der einmal eben ins Gesicht geworfen wird. Das finde ich wirklich ganz, ganz beeindruckendes, kurzes, vitales Gedicht, was Erwartung aufbaut, um sie zu enttäuschen.
Ja, und es kommt dann auch die Belehrung, die naturkundliche, also die Natur existiert auch weiter ohne uns oder mit unseren Sorgen und so weiter. Also er stellt es nochmals in einen viel größeren Zusammenhang. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Gedicht ist, was Kinder zum Beispiel gerne haben könnten. Also das ist unglaublich, richtet sich an ein breites Publikum. Ja,
das stimmt, das erinnert mich, was Sie sagen gerade eben, es gibt ja dieses Musical, My Fair Lady, und dann heißt die Welt wird sich weiter drehen ohne dich. Da ist so eine Zeile drin, wo es genau um
die haben bei Heine abgeguckt wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Die Aufklärung gibt zu sagen, jetzt nimm dich mal nicht so wichtig. Das ist ein wunderbares Gedicht, finde ich auch. Also eins der schönsten.
Er macht dieses Fräulein irgendwie lächerlich und trotzdem ist er sehr behutsam mit dir auch. Ja. Es ist nicht so, dass er nur die quasi blamieren würde, im Gegenteil.
Nein, ich finde, da bin ich anderer Ansicht. Also ich finde schon, sie wird blamiert.
Wird sie?
Ja. Ich finde, da ist er nicht mehr loyal. Aber das muss er ja auch nicht sein. Ich finde, was man da sieht, ist natürlich auch, also man sieht sozusagen den Kaspar David Friedrich, den Mönch am Meer, ja, und man sieht
aber es hat was männlich Gönnerhaftes. Er ist der Mann und sie ist die Frau.
Nein, aber man sieht sozusagen damals kam ja auch, das war ja die Zeit, wo überhaupt Badeurlaub anfing, in Mode zu kommen. Ja, das war ja noch, auch eine relativ neues europäisches Vergnügen, dass die Menschen überhaupt ans Meer gingen und das Meer wahrgenommen haben als einen Ort der Erholung und der besonderen Schönheit. Ja, und da war jemand wie Friedrich eben einer der ersten oder der erste Maler für Deutschland, der gesagt hat, schaut da hin, das ist wirklich schön. Ja, bis dahin war das Meer einfach eine Ressource für den Fischfang und wurde als sozusagen ästhetisches Moment nicht zur Kenntnis genommen. Und das war das. Und man sieht ja eben auch, wie diese einzelne Figur, sozusagen die einzige Vertikale da vor dieser endlosen Horizontale steht und in.
Es ist eine Idylle Sonnen auch hier.
Ja, natürlich. Ja, es ist eine moderne Idylle und die wird sofort wieder zerstört.
Hören wir nochmals Gerd Andresen zu.
Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr, der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter. Das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück.
Ohne zu wissen, wie es um die Datierung steht, weil das ist ja auch nicht so wichtig. Aber im nächsten Gedicht hat man den Eindruck, dass hier der reifere Heine spricht, also derjenige, der schon recht viel Klarsicht hat. Dieses Gedicht heißt Der Brief, den du geschrieben, Pierre Besson spricht wiederum.
Der Brief, den du geschrieben, er macht mich gar nicht bang. Du willst mich nicht mehr lieben, aber dein Brief ist lang. 12 Seiten, eng und zierlich, ein kleines Manuskript. Man schreibt nicht so ausführlich, wenn man den Abschied gibt.
Das finde ich eines der bemerkenswertesten Liebesgedichte der deutschen Sprache überhaupt, das muss ich sagen.
Weshalb?
Das kommt ganz unauffällig und klein daher, aber es ist zum einen natürlich eine ganz tiefe, im Grunde schon psychoanalytische Einsicht, zu sagen, dass jemand, der sich verabschiedet und das so wortreich tut, die Beziehung fortsetzt im Abschied. Das ist ja etwas, das hat man immer gewusst, aber man kann es heute genauer erklären, was das eigentlich bedeutet, dass man eben das Objekt nicht loslassen kann und im Streiten zum Beispiel ja die Beziehung aufrechterhält. Also scheinbar eine Distanz schafft, über Aggression, aber im Streit. So. Und dass sich dasselbe für den Abschied, das ist ja eine ganz klare, wunderbare, trockene, analytische Erkenntnis, zu sagen, wenn ein Abschiedsbrief 12 Seiten hat, ist es kein Abschiedsbrief.
Also die Liebe
gibt
weiter,
es sozusagen einen performativen Widerspruch zwischen dem, was jemand sagt und dem, was er tut. Ja, die schiere Tatsache, dass es 12 Seiten sind, heißt, dieser Abschied ist keiner, der ist nicht ernst gemeint. Und da gibt es, wie Freud sagen würde, die Klebrigkeit der Libido, ja, die sozusagen dem Vorsatz widerspricht. Und das ist das eine, dass es so eine Einsicht ist, die da formuliert wird. Das war ganz nüchtern und sehr, sehr, sehr klug. Und sowas ist überhaupt bis dahin nicht Gegenstand von Lyrik gewesen, weil es natürlich auch, also es bezieht sich auf eine Erfahrung, die man in dem Fall offenbar Affäre miteinander macht. Ja, also er hat, das lyrische Ich, es muss ja nicht er selber gewesen sein, aber das lyrische Ich, hat eine Beziehung gehabt. Diese Beziehung wird von der anderen Person beendet und zwar 12 Seiten lang. Und der sagt, okay, damit weiß ich, dass das nicht... Das finde ich ein wirklich ganz besonderes Gedicht.
Also, da steckt einiges an Erfahrung dahinter. Bitte nochmals das Gedicht.
Der Brief, den du geschrieben, Er macht mich gar nicht bang. Du willst mich nicht mehr lieben. Aber dein Brief ist lang. 12 Seiten, eng und zierlich. Ein kleines Manuskript. Man schreibt nicht so ausführlich, wenn man den Abschied gibt.
Heine braucht ja hier schon den Humor als Waffe irgendwie. Also das ist ja auch mit Augenzwinkern gesprochen. Und das trifft auch auf das letzte Gedicht, was Sie ausgesucht haben, Elke Schmitter, zu seinem bekanntes Gedicht, so eine Art Wechselgesang.
Sie saßen und tranken am Teetisch und sprachen von Liebe viel. Die Herren, die waren ästhetisch, die Damen von zartem Gefühl.
Die Liebe muss sein platonisch, der dürre Hofrat sprach. Die Hofrätin lächelt ironisch und dennoch seufzet sie, ach.
Der Domherr öffnet den Mund weit. Die Liebe sei nicht zu roh, sie schadet sonst der Gesundheit. Das Fräulein lispelt, wieso?
Die Gräfin spricht wehmütig, die Liebe ist eine Passion und präsentiert gütig die Tasse dem Herrn Baron.
Am Tische war noch ein Plätzchen, mein Liebchen, da hast du gefehlt. Du hättest so hübsch, mein Schätzchen, von deiner Liebe erzählt.
Das war gleich eine Mehrfachproduktion von Caroline Schreiber, Eva Garg, Matthias Bonnier, Volker Risch und Walter Kontermann. Erstaunlich, was in einer Minute alles Platz hat. Ja. Das ist sowas wie die Summe von dem, was wir besprochen haben, oder nicht?
Irgendwie. Ja, und noch mal mehr, weil es geht ja sozusagen damit die einzelnen Rollen durch, in denen über Liebe gesprochen wird. Die Menschen werden ja nicht über Namen vorgestellt, sondern eben über ihre gesellschaftliche Stellung. Und jeder sagt das, was ihm sozusagen zukommt. Und zugleich ist, glaube ich, für den zeitgenössischen Leser damals klar gewesen, dass die Erfahrung das eine ist und dass darüber reden das
also
andere.
Also die Konventionen auch, ja.
Genau, die,
ja.
Und das die Weise, wie sich sozusagen der Liebesbegriff auffächert und jeder das dazu sagt, was sozusagen ihm zukommt, ja, Sittigen zu diesem Stand gehört, dass das schon in diesen Strophen unterlaufen wird davon, dass man weiß, okay, das ist ein uneigentliches Sprechen. Ja, nicht nur, weil es sich am Teetisch befindet, sondern weil einfach die Situation nicht danach ist, auch historisch die Situation nicht danach ist, dass man das tut, was Heine getan hat, nämlich zu sagen, ich rede über die Liebe so, wie ich sie erfahren habe. Und dann dieser sardonische Ratschlag an die eigene Geliebte, die wahrscheinlich auch eine Verflossene ist, ne? Das denkt man sich so, meine ich, am Tische war noch ein Plätzchen, mein Liebchen, da hast du gefehlt, du hättest so hübsch, mein Schätzchen, von deiner Liebe erzählt. Da kommt er dann auf die zu sprechen, die nicht da ist und sagt, die hätte im Grunde genommen die Wahrheit erzählt.
Da ist dann der Wunsch, ist der Vater des Gedankens. Ja. Also ja. Eine Projektion irgendwie zum Ausklang. Ja, vielleicht auch.
Ja.
Wir haben gar nichts gesagt über die Ästhetik. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm, weil Heine ja eigentlich technisch einfach sich der Volksliedstrophe bedient und die variiert sehr frei und das ganz gekonnt als Muster einfach immer wieder neu durchbuchstabiert hat, ohne sich sklavisch an irgendwelche Vorschriften zu halten.
Ja, also der hat einfach in Einzelheiten das immer so genutzt, wie es ihm gerade gepasst hat. Und ich glaube eben, dass das Wesentliche bei seiner Technik, dass der freie Umgang ist, weil er eben so ein gutes Rhythmusgefühl hatte. Mhm. Und da tatsächlich, finde ich, fast allen überlegen war. Das gibt es sonst kaum noch.
Heine wurde ja einerseits sehr geschätzt schon von den Zeitgenossen. Er war ein Bestseller-Autor, das muss man heute sehen, hat also tausende Auflage hatte erreicht, was heute noch ein Mehrfaches wäre, wenn man es in die Relation setzt. Trotzdem gab es Kritiker, einer, der immer zitiert wird, ist Eichendorff, der gesagt hat, Heine hängt aller Poesie das Teufelchen frivoler Ironie an. Das hat er ja gemacht, aber das war damals negativ gemeint natürlich, dass es fast destruktiv sei. Mm-hmm. Und wir lesen das wahrscheinlich schon anders, halt aus rein historisch-kulturellen Gründen auch, denke ich.
Ja, Heine war natürlich wirklich eine Zumutung als Lyriker, auch für seine Kollegen, ja. Er hat ja gezeigt, dass er das andere kann. Ja, er war sozusagen wie eine der ersten abstrakten Maler, die gesagt haben, natürlich kann ich jederzeit ein gutes Stillleben malen oder einen guten Akt. Ich kann euch das hier vormachen. Gar kein Problem. Aber ich bin darüber hinaus. Und Heine hat im Grunde genommen formal und inhaltlich, also in beiden, neue Wege beschritten. Vor allen Dingen aber hat er, also das ist uns heute vertraut, dieser Umgang mit den tatsächlichen Gefühlen, zu sagen, das ist es wert, gesagt zu werden. Aber der Bruch mit seiner Gegenwart, mit deinen Kollegen, lag ja daran, dass er gesagt hat, ich beschreibe erstens einen ganzen Kosmos von Liebe, den ihr gar nicht zulasst. Und zweitens, ich tue das auch noch fast wertfrei. Ich sage, so ist es. Er war wirklich ein Realist, wirklich ein Protokollant. Und das hat seine Zeitgenossen enorm aufgeregt, weil sie, auch wenn sie politische Dichter waren sie immer Idealisten. Sie haben immer gesagt, so soll es sein. Und das, was tatsächlich war, hatte in der Lyrik überhaupt keinen Platz. Darum durfte es in der Lyrik nicht gehen. Und diese Vereinbarung hatte sozusagen gesprengt.
Heinrich Heine soll das letzte Wort haben. Das heißt, wir wiederholen nochmals dieses Gedicht. Sie saßen und tranken am Teetisch und beenden damit unsere Sendung.
Sie saßen und tranken am Teetisch und sprachen von Liebe viel. Die Herren, die waren ästhetisch, die Damen von zartem Gefühl.
Die Liebe muss sein platonisch, der dürre Hofrat sprach. Die Hofrätin lächelt ironisch und dennoch seufzet sie. Ach,
der Domherr öffnet den Mund weit. Die Liebe sei nicht zu roh, sie schadet sonst der Gesundheit. Das Fräulein lispelt, wieso?
Die Gräfin spricht wehmütig, die Liebe ist eine Passion und präsentiert gütig die Tasse dem Herrn Baron.
Am Tische war noch ein Plätzchen, mein Liebchen, da hast du gefehlt. Du hättest so hübsch, mein Schätzchen, von deiner Liebe erzählt.
Das war eine Wiederbegegnung mit dem Liebeslyriker Heinrich Heine. Die Schriftstellerin und Journalistin Elke Schmitte hat kommentiert. Diese Sendung haben wir im Februar 2006 erstmals ausgestrahlt, anlässlich des 150. Todestages Heines. Das Heine-Lesebuch von Elke Schmitte trägt den Titel »Und grüß mich nicht unter den Linden«. Der Verlag ist DTV. Die Heine-Gedichte, die Sie hörten, sind von der CD Heinrich Heine, Madame, ich liebe Sie, aus dem Audioverlag.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.